bereits beim ersten Tag, bei Beginn des Prozesses, versuchte ich hier an dieser Stelle das Schwergewicht auf die Kronzeugenregelung, auf den Kronzeugen zu legen und darzustellen, dass eine solche Figur zumindest höchst problematisch ist und ja auch deshalb in einigen Ländern klar als verfassungswidrig gilt. Andere Länder sagen zum Beispiel, ein Kronzeug, die Aussage eines einzigen Kronzeugen ist nicht verwerfbar und kann nicht zu einem Urteil führen, wenn sie alleine vorliegt. Ich denke, meine Bedenken hinsichtlich der Kronzeugenregelung in Deutschland hat sich nun heute, wenn ich diesen Prozessverlauf betrachte, verstärkt. Was ja beim Kronzeugen, denke ich, im Vordergrund steht, wenn er in diesem Verfahren als einziger Zeuge eigentlich herhalten muss für eine Anklage, und da ist wiederum, das könnte man dann nebenbei noch mal hinterfragen, ja, 129a ein sehr problematischer Artikel bezüglich der Beweissituation. Wenn nun ein solcher Kronzeuge alleine hier steht, müsste eigentlich das Gericht alles unternommen werden, um die Interessen und die Hintergründe eines solchen Kronzeugen zu beleuchten und Transparenz zu schaffen. Wie sind diese Aussagen zustande gekommen? Was sind die Hintergründe? Es ist ja ein Ziel, das eigentlich in einer solchen Situation den Hintergrund bildet, den Handel, und den interessiert, und den, über den muss man sprechen. Und wenn ich nun zurückblicke über diese Verhandlungstage wohlgemerkt, bei denen ja die Angeklagten in Haft gehalten werden, seit 2 Jahren nun, so sehe ich, dass eigentlich alles unternommen wird, um eben keine Transparenz zu schaffen, um Transparenz zu verhindern und um die Interessen, die hinter diesen Kronzeugen stehen, eben nicht darzulegen. Deshalb komme ich zu dieser Auffassung. Ich muss zur Kenntnis nehmen, dass in dieser Zeit doch mindestens 3,5 Monate über Sachverhalte verhandelt wurden, die bereits verjährt sind. Diese könnten allenfalls beigezogen werden, wenn die Anklage steht, wenn es zu einer Verurteilung kommt. Nur dann können verjährte Straftaten ja bei der Strafzumessung berücksichtigt werden. Aber im Zentrum steht ja, muss stehen, ist überhaupt dieser Kronzeuge glaubwürdig? Steht dieser Kronzeuge, oder muss man sich doch nicht ernsthafte Fragen zu dessen Glaubwürdigkeit stellen? Es ist deshalb nicht zuerst über Kornmacher Hollenberg zu diskutieren, eben diese verjährten Fragen, sondern im Zentrum muss dieser Kronzeuge stehen. Das heißt, er müsste zuerst befragt werden, und wenn sich dann ergibt, nein, diesen Kronzeugen darf keine Glauben geschenkt werden, dann muss das Strafverfahren eingestellt werden. Und damit diese Befragung nicht direkt durchgeführt werden konnte, der Grund liegt darin, dass die Verteidigung ja gemerkt hat, hier liegen zu wenig Akten vor, es werden Akten vorenthalten. Wir haben heute gehört, es gibt doppelte Buchführung praktisch, es gibt 2 verschiedene Aktenstücke, in einem Aktenstück, in einem Bericht, Sachstandsbericht, fehlen 13 respektive 17 Seiten. Das sind sicher ein Hinweis auf Aktenmanipulation. Es wurden im Verfahren dann ja festgestellt, dass rund 1800 Tonbänder von Telefonprotokollen, Telefonüberwachung nicht zu den Akten gelegt wurden. All diesen Anträgen wurde erst, also diese Anträge stellten die Verteidigung, es kam dann zur teilweisen Aktenedition, man hat das beigezogen, aber dann, und das werfe ich dem Gericht besonders vor, wurde die Verhandlung nicht unterbrochen, um der Verbreitung Gelegenheit zu geben, nun zum Beispiel diese 1000 Bänder zu hören und vor allem auch weitere Beweisanträge zu stellen. Wir wissen sehr genau, die Verteidigung hat ja das auch detailliert aufgelistet, dass diese Zeit so nicht zur Verfügung steht, der Verteidigung. Sie kann diese Bänder in der Form, in der notwendigen Zeit nicht hören. Die Beweise können nicht ausgewertet werden. Und andere Anträge der Verteidigung wurden abgelehnt. Es werden Akten vorenthalten. Und so ist doch eben mein Eindruck des bisherigen Verfahrens, dass eben keine Transparenz, eben keine notwendige Hinterfragung der Glaubwürdigkeit des Kronzeugen vorgenommen wurde und dass dies eben im Vordergrund eines solchen Verfahrens stehen würde. Was ich deshalb besonders rüge, dass in diesen 2 Jahren, die nun die Angeklagten in Haft sind, dass es hier nicht zu einer Haftentlassung gekommen ist in diesem Verfahren, wenn schon eine solche Verzögerung eingeleitet wird, wenn man sagt, es wird auch über sachfremde Themen fordern, sachfremde Themen verhandelt, dann müsste zumindest die Angeklagten entlassen werden. Ich habe kein Verständnis, wie aufgrund dieser Anklage und aufgrund dieser Beweissituation an einer Fortdauer der Untersuchungshaft festgehalten werden kann. Und das war eigentlich auch das Resultat, was ich mit Matthias Bockmann in diesem Gespräch erhalten habe. Auch er kennt ja die Akten viel besser sicher als ich. Auch er vermittelte mir das Bild, dass diese Fortdauer der Haft nicht so sehr auf Beweise, die vorliegen, basieren, als eben, und das ist das Tragische an diesem Fall, auf einer Vorverurteilung. Und da muss alles unternommen werden, denke ich, um tatsächlich Transparenz zu schaffen. Und teilweise hat mir der heutige Morgen gezeigt, mit welcher Weise die Untersuchungsbehörden hier versuchen, Sachen zu vertuschen, zu verheimlichen. Und ich denke, das darf nicht vorkommen in einem Verfahren, das auf so wackeliger Anklage, auf so einem wackeligen Konstrukt wie diese Kronzeuge steht. Deshalb denke ich, sollte im Vordergrund stehen die Haftentlassung der Angeklagten. So gehört meine Einschätzung.